Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Und damit herzlich willkommen im neuen Jahr 2025 zum Knochenjob-Podcast. Wir sind immer noch dabei. Wir haben nicht aufgehört, sind fest entschlossen, weiterzumachen und uns den Spaß nicht nehmen zu lassen an dieser Geschichte. Auch wenn das Finanzamt regelmäßig anklopft, Dennis. Ich hätte gedacht, ich müsste heute mit jemandem aufnehmen, der aufgedunsener aussieht als jede Wasserleiche, die ich bisher gesehen habe. Aber du siehst eigentlich ganz frisch aus, Dennis, dafür, dass es jetzt Januar mittlerweile ist und du die ganzen Feiertage hinter dir hast.
So ist es. Nochmal moin moin und ein frohes neues Jahr von meiner Seite aus. Die Feiertage sind vollbracht und ich weiß nicht, wie es dir immer so geht. Ich bin dann immer auf der Tournee durch Deutschland bei den verschiedenen Familien-Steps und jedes Mal wird man ja auch als Osteopath gefragt, kannst du nochmal hier drücken oder kannst du da nochmal drauf schauen? Mhm. Dieses Jahr war ein Radiusköpfchen-Prothese, die ich kurz behandelt habe. Mensch. Und die ein oder andere Low-Back-Blockade, die gelöst worden ist. Es gab viel zu essen, viel zu trinken, wie es immer so üblich ist.
Aber hallo.
Und ich glaube, ich war an 5 verschiedenen Stationen und an jeder Station gab es mindestens eine kranke Person und ich bin durchgeritten wie ein silberner Ritter durch diese Zeit. Aber jetzt in den letzten 2 Tagen, kurz bevor mein Arbeitsjahr auch wieder startet, fängt dieser Scheiß-Schnöf wieder an und ich habe keinen Bock, krank zu sein.
Ja.
Ja, werde jetzt mich hegen und pflegen, weil ich auch noch so ein paar andere Pläne habe, die ich in Angriff nehmen will. Und da passt mir so eine Erkältung gar nicht. Du klingst immer nasal, Klaas, aber dieses Mal auch ein Ticken mehr als sonst. Wie sieht's da bei dir aus?
Also, ich habe ja schon häufiger gesagt, das ist wirklich gruselig bei mir. So zwischen Herbst und Frühjahr habe ich in den letzten Jahren immer so 6 Erkältungen gehabt. Das heißt, jeden Monat ungefähr kommt es wieder. So eine Zeit lang gesund und dann kommt wieder so eine ekelhafte Erkältungsnummer durch. Es ist nie so richtig schlimm, also selten, dass ich mal irgendwie Fieber hatte oder so oder irgendwas anderes hatte. Aber es nervt unheimlich. Ich bin dann wieder Nasenspray abhängig. Wobei ich versuche, Abhängigkeiten von irgendwelchen Sachen möglichst zu vermeiden. Aber das kommt dann irgendwie durch und dann, ja, nie richtig gesund, nie richtig krank. Und ich gehe halt eigentlich auch fast immer zur Arbeit, außer wenn es mal so richtig dicke kommt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum das halt immer so durchkommt. Mhm. Aber selbst und ständig, ich find's gruselig. Und das ist eine meiner Vornamen fürs nächste Jahr. Ich muss damit aufhören.
Du bist doch auch so ein Selbstexperimentiertyp. Du setzt dich mit Fermentation auseinander, du duschst dir die Nase, du schmeißt dich in irgendwelche Wim Hof Atmungen und Eisbäder und so. Ja. Und man muss konstatieren,
es so bringt richtig, einen Scheiß.
So richtig vorwärts bringt es dich nicht. Also
ja, ist wirklich so, muss ich zugeben. Ich bin auch echt enttäuscht von meinem Immunsystem. Das kommuniziere ich meinem Immunsystem auch so. Mhm. Früher war das steinhart, Eisenhart und so. Und kleine Kinder und so, aber es war auch schon vor den Kindern. Da hat es auch schon angefangen und so.
Ah, ja, okay,
das Mikrobiom, Nasendusche, Sauna hier, Sauna da, in der kalten Nordsee baden, Eisbad, Vitamine.
Ja, das wäre jetzt mein Joker für dich gewesen, dass du halt auch durch deine Familie so ein bisschen so eine Blindzeit hast, wo immer wieder neue Kulturen und Generationen von Bakterien, Mikroben und Viren dich heimsuchen können. Aber du sagst, das ist dir zu einfach, diese Antwort.
Das ist mir zu einfach, genau. Ja. Weil teilweise bin ich der Einzige auch, der dann halt irgendwie am Rumröcheln ist.
Ah, okay.
Und ich dann so denke, ey, wie kann das denn jetzt sein? Und ja, nee, so einfach ist es nicht. Aber es wird alles besser werden dieses Jahr.
Psychoimmunologie und wie heißt es? Nicht Aufmerksamkeit, Achtsamkeit ist das.
Achtsamkeit,
Ding.
Ja,
genau. Achtsamkeit. Ich kenne das Wort gar nicht. Von daher fällt es mir nicht ein. Ja, ja, das wäre auf jeden Fall ein Ding, was uns beiden gut tun würde.
Auf der Schiene war ich auf jeden Fall auch schon unterwegs und das hat mich auch noch nicht gerettet. Ich dachte zwischendurch kurz, als es 4 Wochen am Stück richtig bombig war, dachte ich, okay, jetzt ist der Groschen gefallen. So, ne? Mein Immunsystem und meine Psyche haben sich verschworen oder haben sich halt irgendwie zusammengetan und jetzt ziehen wir durch und werden nicht krank. Und dann war es schon wieder vorbei.
Ja, auf jeden Fall Weihnachtstage gut überstanden, Silvester gut überstanden, immer viel Reiserei bei mir, immer viel Tohuwabohu. Jetzt hat es sich so ergeben mit den Urlaubstagen, dass ich jetzt erst morgen wieder anfange zu arbeiten. Also ich hatte schöne 14 Tage frei und jetzt geht's eiter weiter.
Mhm. Wo wir über so runterziehende Sachen gesprochen haben, würde ich jetzt gleich mal mit was Neuem starten, mit was Schönem starten, einer kleinen Ansage, was anteasern, worauf ich mich schon so richtig freue. Und so langsam ist das Halbfinal, nämlich plane ich mit 2 guten Kollegen zusammen eine Summer School, eine Osteopathie Summer School. Wir nennen das so ein bisschen Osteopathie und Fancy Stuff, weil wir verschiedene Sachen kombinieren wollen. Wir wollen 4 Tage lang in Eckernförde, also das heißt in der Eckernförder Bucht an der Ostsee, in Urlaubsatmosphäre geile osteopathische Fortbildung anbieten. Da kommen mehrere gute Dozenten zusammen, da komme ich später noch drauf, wer das so alles ist. Und wir machen mehrere Workshops zu geilen Themen. Übrigens, der Kick-Off-Workshop ist einmal kurz eine Session von Dennis Jacobs und Klaas Stechmann von uns beiden. Wir zeigen nämlich unsere geilsten Techniken, die sich seit Jahren bewährt haben. Jeder kurze Session, jeder zeigt seine 3 geilsten Techniken und dann geht's weiter. Und dann kommen die richtig guten, renommierten Dozenten. Also,
wer dann noch da ist, der kann sich auf ein gutes Wochenende freuen.
Ja, genau. Also vom 12. bis 15. Juni in Eckernförde im Technik- und Ökologiezentrum. Das ist auch so ein geiles, so ein gläsernes Gebäude, sieht aus wie so ein großes Gewächshaus und da gibt es richtig coole Lernatmosphäre da drinnen. Also unser Plan dabei war, wie gesagt, Verbindung von osteopathischen Workshops, geiles Know-how, neue Sachen dazulernen mit so fancy Stuff. Es gibt so ein bisschen Rahmenprogramm. Wir machen Calisthenics, weil Jan-Ole Hoffmann, einer der Kollegen, mit dem ich das zusammen organisiere, so ein Calisthenics-Freak ist und wie man halt damit halt eben auch osteopathisch arbeiten kann. Dann gibt es ein bisschen Yoga am Strand und wir machen auch so ein Ecstatic Dance am Abend und eine Kakaozeremonie gibt es auch, nüchtern, also ne, kein Alkohol diesmal. Wobei halt an einem Abend auch eine Brauereiführung mit dabei ist. Also osteopathisches Know-how und dann auf Augenhöhe und es geht auch so ein bisschen darum, dass man sich austauscht, dass man sich verbindet, dass man halt miteinander ins Gespräch kommt und da halt einfach auch Spaß hat auf jeden Fall. Als Dozenten bisher zugesagt haben einige Leute, die unsere Hörer schon kennen. Peter Levin ist mit dabei. Wir haben auch überlegt, ob wir ihn ausladen sollten, weil er halt der meist gecancelte Osteopath in Deutschland ist. Aber wir haben gedacht, ey, scheiß drauf, sowas können andere machen, sowas machen wir. Moment, Peter ist mit dabei okay, und er wird ein bisschen wahrscheinlich auf die Pauke hauen. Und wir haben ihn auf den 2. Tag gelegt, damit nicht alle Leute gleich wieder abhauen, wenn er allen Leuten ans Bein pisst. Der ist dabei. Holger Pelz, den hatten wir auch im Interview. Der hat ja Studien veröffentlicht. Er wird halt live zeigen, wie man den kranialen Rhythmus messen kann. Stark. Und wie man den durch unsere Behandlung vielleicht oder durch unsere Hände auch spüren kann.
Cool.
Und auch vielleicht beeinflussen kann. Ne? Dass man da halt mal sieht, okay, was haben die da gemessen? Das ist nämlich was für Neulinge, also Leute, die damit immer noch nicht so warm geworden sind mit dem kranialen Rhythmus. Aber halt eben auch für Profis, ne? Die sagen, ja, ich spüre den und so, aber was spüre ich da, ne? Und ist das, was man messen kann, kann man das so spüren? Das wollte ich auf jeden Fall dabei haben und da habe ich richtig Bock drauf, dass er mit dabei ist. Neu, den Leute von uns noch nicht kennen, ist Edgar Hinkeltein, aber halt auch kein unbeschriebenes Blatt, also jemand, der halt auf der ganzen Welt osteopathisch vernetzt ist, ein Arzt ist und der macht am Ende einen Integrationsworkshop, also da, wo es nochmal darum geht, okay, warum macht es Sinn, irgendwie das in 3 Säulen zu unterteilen oder wie kommen wir auf die Ursprungsdysfunktion oder so in diese Richtung wird das etwas gehen. Und dann natürlich weiblich auch nicht zu kurz, Judith Weiß, eine Osteopathin aus Hamburg, die du auch recht gut kennst, Dennis, und die du eigentlich schon seit 3 Jahren mal interviewen wolltest. Die kommt mit dabei und macht einen Workshop zum Thema Zwerchfell. Und wo es auch so ans Eingemachte geht, es geht an Emotionen, es geht an vielleicht ein bisschen an die Psyche und solche Sachen. Da hat sie schon richtig Bock drauf, da einen Workshop für uns zu entwerfen, dass wir da in einer angenehmen Gruppe richtig geil dran arbeiten können.
Cool. Judith ist meine ehemalige Dozentin und meine ehemalige Bankvermieterin sozusagen. Ich war Freelancerin bei ihr in der Praxis und wir haben lange gut und intensiv zusammengearbeitet. Setzt sich viel mit Techniken wie BLT, kraniosakralen Techniken und viel Fühlen auseinander, hat sonst noch das Spezialgebiet Füße und Sohlen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die eine oder andere Träne fließen wird, wenn sie an das Zwechel geht. Ja.
Das kann passieren.
Ganz liebe Person.
Ja, auf jeden Fall. Grüße gehen raus und wir schnappen sie uns nochmal als Interviewpartnerin und dadurch, dass sie auch seit längerer Zeit, du weißt es besser, eine Sängerin ist quasi, hat sie auch eine sehr angenehme Stimme, finde ich, und auch insgesamt eine sehr angenehme Dozentin.
Hat auch eine Sprecherausbildung, ja.
Okay, ja, das macht sich bewährt.
Ja, spannend, okay.
Ja, soweit dazu, da ist noch einiges auch noch offen, was noch in Planung ist. Wie das halt so ist, ist das nicht so leicht, gerade wenn man zum ersten Mal so ein Event auf die Beine stellt. Aber merkt es euch, organisiert von Klaas Stechmann, Maximilian Hake, bester Osteopath in Kiel, und Jan-Ole Hoffmann aus Eckernförde. Wir sind das zu dritt, so ein bisschen Zusammenschluss, könnte man sagen, locker aus, so ein bisschen eine Hälfte des Knochenjob-Podcasts, und der Kollege Jan-Ole Hoffmann aus Eckernförde hat einen Tatkraft-Podcast, wo es halt im Wesentlichen um so Gesundheit und Fitness und so weiter geht. Genau, wir drei machen das, 12. bis 15. Juni in Eckernförde. osteopathie-summerschool.de wird jetzt bald gelauncht.
So, da geht das ja doch sportlich los.
Da geht das mal spannend los. Ich freue mich schon so richtig drauf, muss ich sagen. Okay. Obwohl ich da wahrscheinlich richtig viel Arbeit mit haben werde und auch jetzt schon habe. Ich habe richtig Bock drauf.
Ja, will ich mal gucken, ob ich den einen oder anderen Handgriff bis dahin.
Ja.
Da wird dann klar, dass ich eigentlich gar nichts kann und hier nur am Mikro sitze. Aber
das kann ja sein, aber es soll ja auch, wie gesagt, Peer-to-Peer auf Augenhöhe sein. Und das ist ja auch so ein bisschen, kriegen wir auch von Hörern immer mit, du bist ja die nahbare Person. Ich sehe mich persönlich auch als maximal als Halbprofi, also ganz im Ernst. Aber ja, darum geht's ja auch. Ne? Nicht so von oben herab, sondern halt nahbar auf Augenhöhe, Austausch und so weiter.
Ja, Klaas, da muss ich echt immer meinen Hut vorziehen. Du bist ein Hansdampf in allen Gassen und rührst in vielen Töpfen mit rum. Jetzt ist es ja auch so, dass du diese kommende Woche auch schon wieder vor Mitstreiterinnen und Mitstreitern der Osteopathie oder vielleicht auch anderen Fachgebieten stehst. Was passiert da?
Wenn diese Folge rauskommt, dann ist der erste Kurstag schon. Der FDM-Kompaktkurs, den ich in Hamburg mache, der läuft jetzt, wenn ihr rauskommt. Alright, quasi. Ich hatte das schon mehrfach angeteasert hier. Also die Leute, die schon häufig reingehört haben, wissen das auch mittlerweile. Genau, jedenfalls, wenn man das hier anhört, kann man leider nicht mehr teilnehmen. Es sei denn, ihr hört das um 6 Uhr morgens oder um Mitternacht schon. Wir wissen ja in unseren Statistiken, dass es Leute gibt, die bereits um Mitternacht, wenn die Folge rauskommt, sofort hören.
Das ist irre.
Was ich total cool finde. Freut mich auf jeden Fall auch. Ja. Und wenn ihr dann noch so schnell um 13 Uhr am Donnerstag in Hamburg in den 9. Januar kommen wollt, dann kriegen wir es vielleicht auch noch hin. Bringt das Geld bar mit. Bargeld-Talks.
Ja, yeah, alright.
Ja.
Ja.
Aber wo wir davon sprechen, unser Plan für die heutige Folge ist ja, dass wir einen Rückblick machen und aber auch einen Ausblick machen wollen, was 2025 mit der Osteopathie geschehen wird.
Yes. Ja? Ich bin ja in unserem Duo die Person, die so ein bisschen Social Media und das Nichtbeantworten von E-Mails und das Hochladen von Folgen und das Scannen von Folgen ist. Und ich habe mir mal das letzte Jahr so ein bisschen vor Augen geführt und mal ein bisschen geschaut, wie sind unsere Folgen so gehört worden, wie sind die angekommen und was ist da so passiert. Wir haben ja am Ende des Tages mit dem Knochenjob-Podcast, kann man sagen, aktuell circa 3 Formate. Wir haben die klassische Face-to-Face-Folge mit uns beiden, die wahnsinnig durch die Decke geht, was die Hörerschaft anhört. Also das ist schon das, was zieht. Aber es gibt dann ja auch noch so ein paar Nischenthemen wie das Interview mit externen Leuten und ein relativ frisches, junges Format, der Fall der Woche. der quick and dirty daherkommt und immer wieder kurz gehört wird. Und das ist ganz interessant. Es gibt verschiedene Rhythmen, in welchen diese Folgen gehört werden. Aber all in all muss ich konstatieren, wenn ich mir so die Top 3 Folgen anhöre, dann sind das schon meistens immer Folgen mit uns beiden, die natürlich um ein relativ praktisches Thema geht. Also absolute Brecherfolge im letzten Jahr war die osteopathische Kettenfolge, so hängen Kiefer und HWS zusammen, die ist unschlagbar häufig gehört worden.
Ja.
Und dann als zweite Positionierung, warum Bauchorgan und Rückenschmerzen zusammenhängen. Die dritterfolgreichste, fast ebenbürtige Folge ist die Folge mit dem Beckenschiefstand. Auf die Beinlänge kommt es an. Also sind schon die praktischen Themen.
Und ich
anhand von Kommentaren, die mal mehr oder mal weniger lustig sind, kann man auch durchaus mitkriegen, dass wir doch gar nicht so ein Nischen-Podcast nur für Kolleginnen und Kollegen sind, sondern auch immer viele interessierte Menschen als Hörerinnen und Hörer haben, die gar nicht so fachspezifisch sind, die aber vielleicht Rückenschmerzen haben oder mal gehört haben, dass es in der Osteopathie Verbindung vom Bauch zum Rücken geht und die hören sich das dann an. Mal mehr oder mal weniger gut können wir die mit ins Boot holen. Das ist natürlich immer ein Spagat zwischen Fachchinesisch, Personal Talk und tatsächlich auch Informationen für Laien weitergeben. Ich finde eigentlich das Format mit dem Fallbeispiel ganz praktisch, weil ich mich da als Patient oder als Patientin ganz gut auch reinfühlen kann und da was für mich rausziehen kann, wie es so ist. Aber das sehe ich so ein bisschen als Auftrag für das kommende Jahr, einfach auch immer wieder praktisch zu bleiben und praktische Erfahrungen preiszugeben. Mit all den Erfolgen und all den Misserfolgen, die wir auch haben, weil manchmal stehen wir da genau wie andere Menschen auch wie der Ochs vorm Berge und wissen nicht so richtig ein und aus, wo die Reise dahin geht.
Genau, das kam mir als Feedback auch nochmal rüber, dass das viele Leute wertschätzen, dass wir nicht einfach nur mal erzählen, wie geil wir sind und was wir alles geknackt gekriegt haben, sondern halt eben auch mal ein bisschen Real Talk, dass es auch mal schwierig sein kann und wir halt auch Misserfolge haben, beziehungsweise halt auch eben, ja, so Fälle, wo Red Flags oder sowas mit dabei waren. Das finde ich eigentlich ganz gut und das ist auch immer so meine Erfahrung, da wird halt einfach immer zu wenig drüber gesprochen oder wurde in der Vergangenheit immer zu wenig drüber gesprochen, ne? Wir sind keine Halbgötter, wir sind keine Götter, es gibt definitiv Grenzen in der Osteopathie. Immer mal wieder kriegt man halt Fälle, wo man sagt, boah, was habe ich da gemacht und wie krass ist das denn jetzt und so, ne? Der Heiler, der Heilsbringer, dann doch vielleicht irgendwie magische Fähigkeiten oder sowas, aber der Durchschnitt und im Praxisalltag sind halt einfach auch viele Fälle dabei, die uns durch die Lappen gehen. Das finde ich wichtig. Mhm.
Aber dennoch ist es ganz interessant, retrospektiv, dadurch, dass wir uns einfach ans Mikro setzen, tauchen wir einfach auf und es ist bei mir persönlich in der Praxis tatsächlich ein Anstieg zu verzeichnen von Menschen, die direkt oder indirekt über diesen Podcast zu mir geschickt werden. Sprich, ich habe häufig Patientinnen und Patienten bei mir in der Praxis, wo ich Grüße von irgendwelchen Menschen ausgerichtet bekomme, nicht für ungut, aber die ich überhaupt nicht kenne, dann grüße ich immer freundlich zurück. Ihr dürft euch gerne mal auch auf anderen Kanälen nochmal melden, wenn ihr Bock darauf habt. Und manchmal sage ich mit Augenzwinkern, ich bin Behandler der Behandler. Ich habe auch einige Kolleginnen und Kollegen aus dem näheren Hamburger Umfeld, die den Weg bei mir auf die Bank finden, die ich natürlich versuche, immer schön klein zu halten und immer so in meine Behandlung so einen Timer einzubauen, dass es dann irgendwann wieder kaputt geht, so dass die Konkurrenz möglichst gering bleibt. Aber ja, vielen Dank für euer Vertrauen. Und ich glaube, wir haben immer ziemlich viel Spaß und lachen dann auch immer viel über das, was in der Osteopathiewelt so passiert und was andere Menschen so verzapfen in der Osteopathiewelt und was für Quatsch wir manchmal im Podcast sprechen, ist schon gut.
Sehr gut. Dennis Jakobs, der Lieblingsosteopath deines Lieblingsosteopathen.
So.
Sehr schön. Ich finde, wenn wir so rückblicken, jetzt auf das vergangene Jahr, aber auch irgendwie insgesamt, Wir haben ja so als Spaßding angefangen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich die Idee hatte. Es war einer dieser ekelhaften Corona-Lockdowns, wo halt irgendwie alles irgendwie bescheiden war. Und ich dachte, ah komm, ne, da sind ja viele Podcasts entstanden, muss man sagen. Und auch wir. Und wir haben aber auch weitergemacht. So einfach auch, natürlich verdienen wir ein bisschen was damit und so. Das ist eine häufige Frage, die ich übrigens kriege. Verdient ihr was damit und verdient man Geld damit und so? Ja, ist ne, ein bisschen was kommt rein. Es muss natürlich auch einiges ausgegeben werden.
Wenn wir an der Bank stehen würden, würden wir mehr verdienen, ja.
Ja, das muss definitiv sagen. Das ist auf jeden Fall eine Spaßnummer und die Spendenaufrufe, die wir haben oder die Möglichkeit, dass wir uns das spenden können, das scheint nicht so anzukommen. Also, dass unsere Hörerinnen und Hörer halt irgendwie sagen, ey, geil, den spenden wir was. Ja, okay. Ne? Also, da muss man einfach realistisch bleiben und darum geht's jetzt ja auch nicht. Und was ich auch ganz gut finde oder wo ich so ein bisschen happy drüber bin, dass wir uns da halt auch nicht zu sehr so verkaufen halt einfach, ne? Immer wieder kriege ich das Feedback, ja, Podcast, Marketing, Marketing, Marketing. Und du hast ja gerade gesagt, es kommen durch den Podcast Patienten zu dir in die Praxis. Ne? Mhm. Kann ich auch sagen. Ich glaube aber, bei deinem Klientel ist es mehr als bei mir. Ich habe natürlich für die Fortbildung definitiv gut gebuchte Hörer, die dann halt irgendwie die Fortbildung buchen. Ja, es ist halt sekundär Marketing, aber ich sehe es jetzt nicht. Also wir haben es ja nicht gestartet als Marketing oder so. Ne?
Und als wir gestartet sind, wussten wir auch noch gar nicht, wen wir überhaupt ansprechen, wer unsere Zielgruppe sein wird. Wir haben einfach ins Mikro gequatscht und irgendwann stellte sich raus, okay, ja, es sind scheinbar Kolleginnen und Kollegen, ja.
Ja, genau. Und deswegen, ja, wir hatten ja auch schon mal überlegt, irgendwie ganz andere Wege zu gehen, den ganz anders zu machen irgendwie. Und ja, wir bleiben halt bei unserer Nische, bei unserem Spagat für Fachleute, aber auch möglichst für Patientinnen und für Patienten. Und vom Niveau schwankend, ne, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen weniger vorbereitet, aber halt eben so, wie wir Bock haben, es zu machen und wie wir es halt auch leisten können. Ne? Wir können jetzt nicht jede Woche oder alle zwei Wochen eine richtig krasse Folge skripten mit ganz viel Vorbereitung und Inhalten und so weiter. Immer wieder kommt das auch mal, ne? Aber wir sehen ja auch, das, was am besten ankommt, ist halt eben das aus der Praxis für die Praxis.
Genau, diese Authentizität sollten wir uns beibehalten und deswegen finde ich das Format dieses Falls der Woche eigentlich ganz gut, weil das ist einfach ungeschönt so erlebt und wenn man sich im Vorfeld viele Gedanken darüber macht, was man sagt und welche Informationen man kolportieren möchte, dann kann das manchmal auch ein bisschen gekünstelt wirken. Aber es ist bei manchen Themen auch so komplex. Wir hatten es in diesem Jahr bei einigen Studien, die wir uns vorgenommen haben oder einigen geschichtlichen Themen oder so. Da musst du einfach so ein paar Hintergründe auf dem Zettel haben und auch mal mit einem Auge so ein bisschen aufs Papier spinksen, sonst funktioniert es halt nicht. Und dennoch schüttel ich manchmal retrospektiv den Kopf über ein paar Aussagen, die ich getätigt habe, weil manche Sachen sind auch einfach inhaltlich falsch und das ist dann irgendwann ins Orbit geschossen und gesprochen, aber sieht es mir nach oder sieht es uns nach, nobody is perfect, A und B, vieles ist streitbar, was wir auch sagen und C, wir sind auch tatsächlich immer noch keine Sprecherprofis, obwohl uns nachgesagt wird, dass es mittlerweile so ein bisschen besser zu hören ist als zu Beginn. Es ist manchmal auch ein ganz schöner Spagat mit Mikrofon und Vorbereitung und allem drumherum, da die richtigen Worte und die richtigen Sätze zu finden. Ja.
Es ist ein Hustle auf jeden Fall. Wenn du zurückblickst auf die Folgen des letzten Jahres, welche sind für dich die interessantesten gewesen? Oder nicht unbedingt die Folgen, aber so welche Teile der Folgen, die dich am meisten irgendwie inspiriert haben oder die dich am meisten begeistert haben?
Also ich muss sagen, wir hatten eine Folge über das Thema Atmung. Und das Thema Atmung ist spielt immer eine größere Rolle. Und es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wenn ich nur eine Sache behandeln dürfte, dann wäre es die Atmung, weil über die Atmung relativ viel im Körper gesteuert und reguliert wird. Einmal natürlich über den Gasaustausch und zum anderen über die Atemmechanik, die ja quasi der Rhythmusgeber für viele Themen wie Verdauung oder wie Herzarbeit und wie Beweglichkeit im Bewegungsapparat und sowas alles mit beeinflusst. Und ich habe es tatsächlich das ein oder andere Mal jetzt durchgezogen, mir nachts solche Mouth-Tapes über die Lippen zu kleben, um ein bisschen meine Nasenatmung zu forcieren. jetzt tagesaktuell kann ich es nicht machen, sonst werde ich leider krepieren, weil die Nase zu dicht ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, und das werde ich heute auch probieren nach dieser Folge, wenn ich die Klappe halte und nur durch die Nase atme, dass das insgesamt dem Immunsystem und dem Ganzen gut tut, als wenn du halt immer wie so ein Otto mit offenem Mund durch die Gegend hechelst. Und somit ist das eine Folge, die ich ziemlich spannend fand, die auch ziemlich viel gehört wurde und ja, sowas finde ich eigentlich ein schönes Thema, das mit der Atmung. Mhm. Hat mir gut gefallen.
Sehr schön. Mein Lieblingsthema, was mich wirklich am meisten inspiriert hat, jetzt nicht nur von der Folge her, sondern auch insgesamt, war die Geschichte mit den Ureinwohnern, mit der Beeinflussung, die die traditionelle Medizin der Pawnee, Shawnee, Cherokee oder anderer Stämme, die es dort im Mittleren Westen gab, auf Still vielleicht hatte, auf die Osteopathie vielleicht hatte. Und wie viele, ob es da vielleicht ein Lost Chapter gibt, irgendwas, was verdeckt wurde vielleicht oder halt auch einfach verschütt gegangen ist. Und das hat mich sehr inspiriert. Ich war ja im Februar auf dem Kongress in den Niederlanden, habe da einen Vortrag von Raphael Zegarra-Parodi gehört, den wir auch im Interview hatten. Und aus dieser Geschichte kam das Ganze. Wir hatten das Interview, dann haben wir das einmal rezipiert in einer Folge. Ich habe geguckt, 20.06. hat A.T. Still die Osteopathie von den Ureinwohnern geklaut, war das. Und das hat mich auf jeden Fall noch weiterhin beeindruckt und inspiriert. Und auch wenn da vielleicht nicht alles so richtig ist oder es halt ein bisschen in das Pendel in die Richtung schwingt, es wurde alles geklaut bei den Ureinwohnern. Das ist natürlich ein ziemliches Thema dort drüben. Da empfehle ich nochmal, wer das noch nicht gesehen hat, die Folge, die Serie Yellowstone, die es auf diversen Streaming-Kanälen gibt, da kann man das halt sich auch nochmal so ein bisschen so angucken, wie der Konflikt da halt auf jeden Fall ist zwischen Ureinwohnern und zwischen den weißen Siedlern oder den Amerikanern heutzutage. Natürlich immer so ein Pulverfass da drüben, muss man einfach sagen. Deswegen ist ja einiges auch politisch aufgehitzt und kocht vielleicht auch ein bisschen über. Einige behaupten es so rum, andere behaupten es so rum, aber diese Geschichte finde ich wirklich inspirierend. Ja, und das ist halt auch nochmal ein bisschen was so weg von dieser nüchternen westlichen Schulmedizin, so dass man alles nur reduziert und ja, kartesisch sieht, sondern dass man halt auch Möglichkeiten hat, irgendwie andere Sichtweisen da zu integrieren. Und da bringt halt eben so diese Native American Ureinwohner Medizin, bringt da halt irgendwie eine interessante Perspektive rein, wie ich finde.
Ja, kann ich absolut bestätigen. Wenn wir jetzt mal diesen ganzen politischen Hassel und dieses wer hat von wem was geklaut Thema beiseite schieben, ist es doch naheliegend, dass diese händische Arbeit als Osteopathen, die wir leisten, die wurde nicht irgendwie im Chemielabor geskriptet, sondern die kommt aus irgendeiner Erfahrung raus. Irgendwann haben Menschen angefangen, andere Menschen zu behandeln oder mit der Intention anzufassen, irgendwas wahrscheinlich zu verbessern. In der Geschichte auch ein paar Mal, um was zu verschlechtern, aber in unserem Berufskontext eher was zu verbessern. Und diese Tradition rührt einfach aus den Naturvölkern und aus den Ureinwohnern, wo auch immer auf der Welt her. Jetzt in der osteopathischen Geschichte mit Still sind es einfach die Natives aus Amerika gewesen, aber du hast ja auch ganz viele andere Kontinente und Landstriche, die parallel auch sich Gedanken über Medizin und Heilung gemacht haben und wie sie Dinge beeinflussen können, angefangen von irgendwelchen Opfergaben für die Götter bis hin zu, ich hatte es dieses Jahr ja auch einmal, der Medizinmann, der in die rostige Tube Diclofenac reingeraucht hat, um den Gott des Diclofenacs anzubeten, die Rückenschmerzen des Bootsfahrers zu heilen. Da gibt es verschiedenste Methoden und das ist für mich auch nochmal, ich bin ja Team keine Wissenschaft in der Osteopathie, ist nochmal für mich ein Verstärker, sich nochmal zu besinnen, wo kommen wir eigentlich her und was sind wir tatsächlich in der Lage zu leisten. Und ich bin da eher der empirische Osteopath, der über die Erfahrung kommt und über das Anfassen und über das tägliche Lernen, der sich gerne rechts und links inspirieren lässt und leiten lässt, aber ich würde jetzt nicht alles immer dann niederlegen oder platt machen, nur weil eine Studie das Gegenteil behauptet. Aber da sind wir jetzt schon wieder bei diesem politischen Thema. Ich will nur noch mal sagen, dass tatsächlich habe ich auch daraus gezogen und finde ich einen spannenden Bereich.
Ja.
Ein spannendes Thema, was jetzt auch zum Jahreswechsel wieder ganz häufig mir in verschiedensten sozialen Medien vor die Füße geworfen wird, ist Dopamin-Detox. Also im Sinne von guten Neujahrsvorsätzen und was kann man alles besser machen, was kann man sich Gutes tun, hat mir ganz kurz auch das Thema auf Dopamin gelenkt und ich habe nochmal die eine oder andere Folge einiger Podcasts gehört und mich auch nochmal ein bisschen eingelesen und es ist am Ende des Tages Dopamin zu fasten ist de facto nicht möglich, weil Dopamin ja für sehr viele überlebenswichtige Dinge verantwortlich ist. Du kannst jetzt nicht einen Schalter umlegen und es wird kein Dopamin mehr produziert oder durch dein Verhalten wird kein Dopamin mehr oder weniger ausgeschüttet. Das macht der Körper schon selber. Diese Initiierung des Dopamin-Detox basiert ja auf einem Psychologen namens Cameron Zapper, der versucht darüber zu kommen, dass Leute einen gewissen Habitus ablegen einfach. Also dieses ständige Wachsein, dieses ständige Beschaltwerden, Fernseher läuft im Hintergrund, das Handy plinkt, hier gibt's eine Nachricht, da gibt's eine neue Ablenkung, meistens irgendwelche digitalen Sachen. Unsere Konzentrationsspanne ist von hier bis zum nächsten Reel. Es geht am Ende des Tages nicht darum, durch irgendwelche körperlichen Aktivitäten einen direkten Einfluss aufs hormonbildende System zu nehmen, sondern einfach quasi diese Konditionierung, wie der Pavlovsche Hund so ein bisschen in den Griff zu bekommen und sich da dessen bewusst zu werden und aus diesem Teufelskreis manchmal auszubrechen. Und darüber hat man dann einen Schritt in Richtung Achtsamkeit und ein bisschen sich mehr wieder selber fühlen und selber nachdenken, zur Ruhe kommen und dergleichen. Das finde ich jetzt gerade zum Jahresbeginn, wo viele Leute frohen Mutes versuchen, ihr Leben wieder in die richtigen Bahn zu bringen, nochmal einen ganz interessanten Impuls und fand ich auch ein interessantes Thema.
Wie lange hast du es damals durchgezogen, als du es versucht hattest zu detoxen?
Das erinnere ich ehrlicherweise nicht mehr. Das waren, glaube ich, 14 Tage, die auch ganz gut taten, aber es ist ähnlich wie zum Beispiel mit dem Thema Alkohol. Ich bin jetzt auch erstmal wieder alkoholfrei unterwegs. Die Feiertage waren wild und doll. Und jetzt schon nach ein paar Tagen alkoholfrei merke ich schon, wie klar ich werde, dass ich keine Mittagsmüdigkeit mehr habe, dass ich besser schlafe, dass ich ausgeruhter bin, dass ich ruhiger bin, dass es mir insgesamt besser geht. Und freue mich darauf, weil ich ein paar Ziele und Pläne habe und werde das jetzt eine ganze Weile durchziehen. Aber irgendwann schleicht es sich dann wieder ein.
Dann kommt es wieder, ja.
Es macht ja auch Spaß. Und das ist ja das Fiese. Das Gehirn schüttet ja sofort wieder die Belohnungssysteme aus und das Alkohol schmeckt gut, Reels machen Spaß, es ist witzig und auf einmal bist du wieder in so einem Rabbit Hole drin und das System läuft dann wieder weiter. Und du hattest, ich habe mir die Folge nochmal angehört und du hattest einen schönen Satz gesagt, der menschliche Körper ist auch für Ekstase gemacht. Also was wäre das Leben, wenn wir komplett nur asketisch durchs Leben gehen würden und mit Keuschheitsgürtel und Alkoholentzug und nur arbeiten, beten und schlafen gehen. Den kann man machen und ich glaube, wenn man das jahrzehntelang durchzieht, dann kann man auch ein erfülltes Leben führen, aber ich glaube, die eine oder andere Eskalation macht auch einfach Spaß. Aber es macht auch mehr Spaß, wenn man aus einer Phase kommt, wo man das nicht hatte. Sonst,
ja, richtig.
Ist es einfach nur so ein Rauschen am oberen Limit sozusagen. Und jetzt versuche ich mal den Bogen erstmal wieder ein bisschen zu spannen.
Genau. Wo ich gerade drin bin, also neben Alkoholverzicht, das ist auf jeden Fall immer im Januar bei mir, ist gerade Koffeinentzug. Und das ist doch auch echt härter, als ich das in Erinnerung hatte, muss ich sagen. Also kein Kaffee, keinen schwarzen Tee. Ich habe mir jetzt ein bisschen Rohkakao gegönnt. Der hat aber halt auch deutlich weniger als Kaffee hat und so. Und auch da nur eine kleine Dosis. Puh, 1, 2, 3 Tage lang war ich echt ein ganz schön fertiger Haufen. Ey. Ich dachte, kommt die nächste Krankheit um die Ecke. Das gerade so Müdigkeit und so. Und jetzt ist es aber auch ganz interessant. Es kommt auf jeden Fall, schleicht sich jetzt so nach ein paar Tagen so, ja, so andere, wie soll man sagen, andere Inspiration, so würde ich das jetzt irgendwie nennen. Da kommen irgendwie so Gedanken in mir hoch, wo ich dachte, ah, okay, oder so auch Gefühle so. Das ist was, was vielleicht ganz gut ist, wenn der Körper wieder anfängt, da selber so das Ruder zu übernehmen und man nicht abhängig ist von irgendwelchen psychoaktiven Substanzen von außen. Und dazu zählt ja Koffein definitiv auch. Ne? Das ist jetzt keine allzu starke Droge, scheint nicht allzu gefährlich zu sein in dem normalen Dosen, die wir uns so zufügen. Aber wenn man halt irgendwie über den Tag verteilt einen Liter Kaffee trinkt oder auch 1,5 oder so, kann bei mir schon mal, ist durchaus vielleicht schon mal vorgekommen, so, ne? Das muss man auch mal sehen. Das ist, wäre auch sich schön reden, wenn man sagt, dass es keine Abhängigkeit ist, so, ne? Ja, mal kicken.
Ich hätte eine Nephrologin auf meiner Bank kurz vor Weihnachten und habe sie nochmal nach dem Thema Koffein und Kaffee und Nieren, Schädigungen gefragt und sagte, es ist nicht so wild, es ist nicht so schlimm, man muss vielleicht ein bisschen mehr pinkeln, aber die Niere nimmt jetzt nicht so einen wahnsinnigen Schaden. Was wirklich Gift ist für die Niere, ist das Rauchen, sagt sie.
Okay.
Selbst Alkohol in normalen Maß, wie auch immer das aussehen mag, so detailliert haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, ist mal okay, aber sie sagte, Rauchen ist wirklich für die einzelnen Filtersysteme eine Oberkatastrophe und das sollte man doch bestmöglich vermeiden. Thema Koffein bin ich auch ein absoluter Suchti. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich eine bestimmte Cola getrunken, die ganz viel Koffein hatte.
Oh ja.
Wenn andere sich Energy Drinks reingezogen haben, habe ich es immer total genossen, so ein kleines Fläschchen davon zu trinken. Aber irgendwie ist dieser Crave vorbei. Ich bin jetzt bei der klassischen Tasse Kaffee mit einem Schluck Milch, trinke ich die immer ganz gerne. Und das ist jetzt mein Luxus und das ist eigentlich immer auch so ein bisschen Zeitvertreib. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Zigarette bei den Rauchern, wo eigentlich jetzt gar nicht so großartig die Not besteht zu rauchen, aber weil es auch einfach eine gesellige und nette Handlung ist, jetzt irgendwie sich eine Zigarette anzustellen, das ist dann bei mir die Tasse Kaffee. Und ich versuche, ja, ich würde es schon ganz gerne versuchen, vielleicht nochmal die eine oder andere Tasse weniger am Tag zu trinken, aber auf meine 4 Tassen komme ich schon, muss ich fairerweise sagen. Und ich weiß auch, wenn ich irgendwie den Umstand habe und nicht dazu komme, 1, 2 Tage lang, dann kriege ich Kopfschmerzen. Also dann habe ich schon tatsächlich Entzugserscheinung. Und ja, große Scheiße alles.
Ja, ja, aber auch ganz nett eigentlich letztendlich. Wie gesagt, ich bin erstaunt, dass ich so einen schlauen Spruch rausgehauen habe.
Ja.
Naja, okay. Weiter im Thema. Eine Folge, die mich auch inspiriert hat, ist auch mehr so theoretischer Natur und das war so diese Beschäftigung mit dem anatomischen Possibilismus. Wir hatten 2 Artikel reflektiert, die die Osteopathie sehr kritisch betrachtet haben und dass halt diese ganzen Ketten, die von A nach B gehen und dass wir halt irgendwie viel zu viel Aufhebens um Anatomie machen in der Osteopathie und naja, dass die Osteopathie eigentlich insgesamt auf sehr wackeligen Füßen steht. Dem haben wir uns gewidmet, diesen Themen. Und unter anderem in dieser Folge vom 10. Oktober des anatomischen Possibilismus. Das fand ich schon interessant, auf jeden Fall auch. Also ich bin da immer interessant, mich selbst zu beobachten, wie ich da so ambivalent unterwegs bin, dass ich das einerseits denke, Alter, was, die beleidigen die Osteopathie und dass sie uns kritisieren und damit auch mich kritisieren so irgendwie, dass ich dann so auf Anti bin. Andererseits, wenn ich drüber nachdenke, da ist ja auch schon was dran und vielleicht bringt einem das zum Nachdenken und vielleicht bringt es einen auch dazu, besser zu werden, im besten Falle, ne? Oder halt irgendwie vielleicht auch manchmal Sachen abzulegen, die man halt einfach irgendwie macht, die aber eigentlich gar keinen Sinn machen. Das ist definitiv eine der Sachen, die mich dieses Jahr sehr, sehr interessiert haben.
Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Da habe ich mir schon gedacht, dass du dir das rauspickst. Auch da, ich habe es jetzt schon 27.000 Mal gesagt. Also es ist immer wieder wichtig, sich zu erden, nicht abzuheben und zu sagen, boah, alles, was ich mache, ist absolut das Beste auf dieser Welt und es gibt keinen anderen Weg als den Weg, den ich gehe. Und auch mal kritisch nach rechts und links zu schauen, sich solche Artikel anzusehen. Aber am Ende perlt da auch einiges von mir ab, weil ansonsten kann ich das, was ich tagtäglich tue, nicht ruhigen Gewissens machen. Und ich habe im Großen und Ganzen ganz guten Effekt und Erfolg mit dem, was ich tue. Und das ist für mich tatsächlich die Realität und das, warum ich jeden Tag da mit dem Fahrrad zur Praxis fahre.
Ach, mit dem Fahrrad mittlerweile? Nicht
schlecht. Ja, klar, klar. Ich bin Münsteraner, die fahren immer Fahrrad. Und was nach wie vor hinkt, und da bin ich komplett dabei, sind die Modelle, nach denen wir arbeiten und die Funktionsketten. Aber es ist manchmal schon einfach nicht von der Hand zu weisen, dass Osteopathie manchmal Antworten auf meistens Schmerzprobleme hat, die andere nicht finden konnten oder nicht lösen konnten und die auch Chemie nicht lösen konnte oder auch eine Operation nicht lösen konnte. Und somit lasse ich mich da jetzt nicht großartig von rechts nach links werfen und stelle alles in Frage und verändere alles und gehe jetzt nur noch den Weg der Wissenschaft sozusagen.
Mm, ja. Ja, da bleibt ja auch nicht viel übrig.
Aber dieser Possibilismus, bin ich ganz bei dir. Es ist schon wild, vom Ohrläppchen bis zum kleinen Zeh eine Kette zu ziehen und zu sagen, das könnte so sein. Beweis mir erst das Gegenteil.
Sagen wir genau. So. Ja. Wo sind die Studien, dass es das nicht geht?
Ja, genau. Ja.
Okay. Deine Folge? Oder?
Ja, also ich habe in einer Folge drüber gesprochen. Großes Highlight für mich letztes Jahr war mein Wiedereintauchen in die osteopathische Sportwelt, muss ich nochmal einmal ins Protokoll geben. Ich habe im Januar letzten Jahres Indien bereist. Das war nachhaltig prägendes und wunderbares Erlebnis für mich. Und was ich da als Sportosteopath erlebt habe, auch diese Begeisterung da vor Ort, das volle Stadion, diese Ekstase und dann für mich dann auch noch dieser Erfolg, in dem wir uns dafür die Olympischen Spiele qualifiziert haben, das war schon eine wirklich geile Sache. Und ich gehöre als ehemaliger Physiotherapeut auch zu den Leuten, die sich für dieses therapeutische Berufsbild begeistert haben, weil sie irgendwie im Hinterkopf hatten, vielleicht kannst du dann irgendwann mal im Sport arbeiten und in einem großen Stadion stehen und vielleicht das Ganze mal auf diese Art und Weise genießen. Und ich kann nur noch mal alle angehenden Sporttherapeutinnen und Therapeuten motivieren, am Ball zu bleiben, erstmal vielleicht im Kleinen eine Mannschaft zu übernehmen, ein bisschen sich die Sporen zu verdienen. Und dann werden sich immer mal wieder Gelegenheiten ergeben, mit einigen Sportlerinnen und Sportlern vielleicht auch erstmal aus Randsportarten zu arbeiten und sich dann so ein bisschen hochzuarbeiten. Und ich weiß, dass in der Leistungssportwelt dringend gute Therapeutinnen und Therapeuten gesucht werden. Händeringend viele, auch Bundesligamannschaften in verschiedenen Sportarten, haben große Probleme, Therapeutinnen und Therapeuten zu finden.
Okay.
Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, die Entlohnung ist jetzt nicht bombastisch. Man könnte es fast als Ehrenamt ansehen, muss man sagen. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema Marketing. Retrospektiv muss ich sagen, das, was ich mir da über ein Jahrzehnt aufgebaut habe an Sportexpertise, das kommt jetzt tatsächlich auch monetär zu mir in die Praxis und auch das hat sich etabliert und gelohnt. Aber wenn ich antrete, um jetzt monetär vorwärts zu kommen, dann ist Sportlerbehandlung einfach nicht das richtige Feld. Man muss sich schon begeistern können für auch mal schlechte Stimmung, auch mal Niederlagen aushalten, auch mal Streitereien oder uneins sein und auch mal Reisestrapazen und so weiter. Aber es gibt auch so ein paar Momente, die einen total befrieden und alles vergessen lassen. Und diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe, die möchte ich nicht mehr missen in meinem Leben. Und von daher bin ich sehr dankbar. Und das ist ein Highlight, über das ich in der Sportosteopathie und FDM-Folge gesprochen habe und was ein absolutes Highlight meines letzten Jahres war.
Sehr cool, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man darauf so zurückguckt, auf die Geschichten. Und dann war ja auch nochmal Amerika letztes Jahr, Ende letzten Jahres.
Ja, genau.
Ja. Okay. Eine Folge, also ein Interview wollte ich nur mal rauspicken, was ich auch nachhaltig interessant war, war dann doch das von Peter Levin im Januar, 25.01., wo es nochmal um das Thema Pädiatrie geht. Hat mich auch nochmal zum Umdenken gebracht, wirklich, ja, vieles zu reflektieren, wie ich osteopathisch handle, wie ich aber auch als Erziehungsberechtigter handle, und den Blick auf Kinder, auf Kinderwachstum zu richten und so, und dass heutzutage ich rede ja immer von Hypes, ne? Wir haben Hypes in der Osteopathie, in der Medizin, wir haben auch definitiv Trends und so in der Art und Weise, wie wir mit Kindern umgehen, als Gesellschaft und als Eltern auch. Und wenn man mal so guckt, allein in der Generation von mir, wie Eltern zu meiner Zeit, was es da für Trends gab, was es da für Empfehlungen von medizinischer Seite auch gab, das ist schon sehr interessant, wie sich das immer wandelt. Also ein Beispiel zum Beispiel, zur Zeit, als ich Kind war, hieß es, die Kinder auf jeden Fall nicht auf den Rücken legen, sondern auf den Bauch legen, also die kleinen Säuglinge, damit, wenn sie sich übergeben, ne, die spucken ja dann durchaus mal viel, dass sie da nicht ersticken. So. Und heutzutage oder seit längerem heißt es, die Kinder solle man nicht zum Schlafen auf den Bauch legen, weil das die Wahrscheinlichkeit des plötzlichen Kindstodes erhöht und so. Ne? Gibt's für alles so Argumente, teilweise auch irgendwie Unterfütterung mit Daten, teilweise auch nicht. Aber das zeigt nun mal, wie krass das halt innerhalb von ein paar Jahren, Jahrzehnten sich halt von um 180 Grad umdrehen kann. Mhm. Ja, gut, das war jetzt ein bisschen ausgeholt, aber das fand ich nun mal sehr interessant. Und Peter, immer wieder guter Interviewgast. Wir werden ihn mit Sicherheit auch noch mal ein drittes Mal mit dabei haben. Ist bei unserer Summer School auch mit dabei. Und fand ich ein cooler Start zum Anfang des Jahres.
Ja. Ist auch das meistgehörte Interview, was wir hatten in dem letzten
Nicht wahr,
Jahr.
Hm? Ja.
Und es ist ganz interessant, wo du sagst, Cancel Culture und einer der kontroversesten Interviewpartner, die wir hatten. Das ist ja interessant, sich mit solchen schillernden Persönlichkeiten auch auseinanderzusetzen. Obwohl er sich selber nicht als schillernd bezeichnen würde, aber wenn man sich einfach irgendwo hinstellt und seine Meinung vertritt, dann wird man ja auch gesehen. Und das mag der eine als schillernd, der andere als völliger Quatsch abtun. Aber Peter ist auf jeden Fall einer, der die große ganze Sache auch vorantreiben will und sehr viel investiert darin, dass wir alle einen Schritt weiter nach vorne kommen. Da ziehe ich meinen Hut vor und ist auch wahnsinnig gut vernetzt und ja, sehr schöne Folge gewesen.
Mhm. Cool.
Ja, alright. Ansonsten, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen rückblicke, ich hatte ja auch das Interview mit Philipp van Kaye. Das ist entstanden im Kontext meiner Fortbildung, die ich bei ihm gemacht habe, zum Thema Kiefergelenksbehandlung. Und da war nochmal so ein Bottomline für mich ganz interessant. Also es war unheimlich spannend, ihm zuzuhören. Er ist ein absolut erfahrener Dozent auch einfach und Referent. Und der braucht nicht mehr auf seine Folien gucken, sondern der erzählt einfach und der unterfüttert das mit Anekdoten und Anekdoten. Und man hängt ihm so ein bisschen an den Lippen. Aber Quintessenz, die ich mit nach Hause genommen habe und die ich jetzt in meiner Praxis anwende, ganz kleiner Prozentsatz nur, muss ich fairerweise sagen. Also da waren dann auch einige Tests und Techniken dabei, mit denen ich mich jetzt nicht so identifizieren kann oder wo ich nicht das so für mich rausziehe, was er für sich daraus zieht. Dennoch war es eine super Fortbildung und auch ein sehr interessantes Interview, wie ich fand. Aber das nochmal zum Thema Fortbildung. Man denkt immer als Fortbildungsgebender, wow, ich packe hier das noch drauf und das noch drauf und ich schütte euch mein ganzes Herz aus und danach seid ihr bis an die Zähne bewaffnet. Aber was am Ende kleben bleibt und was am Ende umgesetzt wird und auch auf welche Art und Weise es umgesetzt wird, das ist immer ganz anders. Ne? Und das ist auch ein Learning von mir. Früher habe ich immer versucht, eins zu eins alles das zu kopieren, was man mir vorgemacht hat. Und mittlerweile höre ich mir das an, probiere das aus und lasse das wahrscheinlich unterbewusst mit einfließen, aber komme dann doch immer wieder zu den Herangehensweisen und Techniken, die mit denen ich einfach meine Erfolge feiere. Also, das ist sehr inspirierend. Ja, das war nochmal zum Thema Kiefergelenk, ja.
Ja, sehr schön. Ansonsten hatten wir noch ein paar andere Highlights mit dabei. Aber was jetzt ja auch interessiert, wir sind jetzt ja auch schon im neuen Jahr bereits und das alte Jahr ist abgeschlossen. Uns interessiert natürlich auch, was bringt die Zukunft für uns persönlich, aber vor allen Dingen auch für das große Ganze, für die Osteopathie. Und da wollten wir eigentlich jetzt mal gerne in die Glaskugel gucken und vorhersagen, was in der Osteopathie geschehen wird nächstes Jahr. So oder so ungefähr, ne?
Ja, Klaas, was glaubst du denn? Wir stehen hier kurz vor der Bundestagswahl. Glaubst du denn, dass ich... Naja, es gibt zwei Szenarien. Karl Lauterbach bleibt Gesundheitsminister oder er bleibt es nicht. Ich werde mich da jetzt politisch nicht zu äußern, aber diese beiden Optionen gibt es einfach.
Ja,
Glaubst du... Gesetzt dem Fall, er wird es nicht mehr sein, dass das vieles in der Gesundheitsbranche per se unabhängig von der Osteopathie wieder verändern wird. Er hat ja schon viel in die Hand genommen und verändert. Und auch da bleibe ich sehr neutral. Da gibt es Dinge, die ich positiv und negativ sehe, sagen wir es mal so. Aber glaubst du, ein anderer Politiker, eine andere Regierung macht dann alles wieder ganz anders?
Boah, das ist schwierig. Ja, also ganz, ganz schwierig. Wir müssen, Elon Musk muss rüberkommen, glaube ich, solche Leute. Ja gut, ich weiß, Elon Musk ist aus deutscher Sicht der Teufel in Person, zumindest aus Sicht vieler deutscher Medien. Vielleicht brauchen wir ihn doch nicht, aber eine gewisse Reform, Bürokratieabbau, das wäre schon wichtig und auch im Gesundheitssystem. So, was ich von Leuten höre, die in Kliniken arbeiten, die sich auch mit der Klinikleitung auskennen oder auch Apotheken, Arztpraxen, es wird immer schlimmer und es wird immer schlimmer und so. Und eigentlich wünsche ich mir beinahe für unsere Osteopathie, dass es ja doch erstmal so bleibt, ne? Hatten wir ja schon häufiger gesagt. Mhm. So dieses Gewusel, was wir haben, dieses Gemauschel, dieser wilde Westen, ist immer mein Lieblingsbegriff dafür, dass wir so ein bisschen als Heilpraktiker oder als Arzt, als Ärztin machen können, was wir wollen. Gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Und Lauterbach gibt vieles, was der definitiv aus meiner Sicht nicht gut gemacht hat, aber auch einige Sachen, die noch schlechter laufen könnten. Und ich will jetzt auch nicht zu politisch werden, aber Heilpraktiker, Osteopathie-Feindlichkeit könnte man ja auch eher dem Lager so CDU so irgendwie unterstellen. CDU, FDP, die ja so bei Ärzten da irgendwie so ganz gut angesehen sind, aber halt eben so dieses alternative Gedöns, wo wir uns da drin befinden, dann eher nicht so, ne? Und da könnte dann halt auch irgendwie mit dem natürlich auf uns zukommenden Geldmangel, ne, der ja überall immer deutlicher wird, weil komischerweise in den letzten 4 Jahren das Geld einfach so verjubelt hat und überall rausgeschmissen hat, dass das halt dann nicht mehr übrig ist für so Randgebiete. Ne? Das könnte passieren. Doomsday in der Osteopathie. Alles wird eingekürzt. Marihuana wird auch wieder verboten und alles mögliche. Ja. Ist ja durchaus möglich. Ne?
Ja, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Aber
glaube ich jetzt auch nicht, aber da...
Ja, könnte sein. Ich habe gestern noch Post von meiner Krankenversicherung bekommen. Ich bin freiwillig gesetzlich versichert. Und meine Beiträge werden sich jetzt ab nächstem Jahr um 150 Euro im Monat nochmal erhöhen, was ich wirklich krass finde.
Und
es ist immer so räudig, wie diese Krankenkassen dann argumentieren und uns sind die Hände gebunden und wir haben es immer so stabil gehalten und jetzt sind wir aber gezwungen, sonst kann das System nicht mehr funktionieren und die Gesundheitskosten sind insgesamt zu hoch. Und dann heißt es irgendwann wieder absolute Wachstumsgewinne und Millionen, Milliarden Gewinne bei den Krankenversicherern. Also das ist schon ein ganz schön dirty game auf jeden Fall.
Es ist definitiv, das muss man einfach sagen, Solidargemeinschaft hin und her ist einfach nicht schön.
Glaubst du denn, dass die Osteopathie im nächsten Jahr weiterhin subventioniert wird?
Ja, glaube ich, ja.
Glaubst du schon?
Ja.
Es ist ja ein Marketing-Tool der Kassen, eine freiwillige Geschichte. Und das machen die ja nicht aus Gutmenschentum, dass die Osteopathie subventionieren, sondern dahinter stehen knallharte Zahlen und die wissen genau, dass sich mittlerweile Menschen nach Osteopathie-Subventionen ihre Krankenversicherung auch mit aussuchen.
Yep.
Und deswegen sind die Kassen, glaube ich, auch immer noch bereit, da was zu beizutragen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, und das ist meine Prognose, dass es bei der einen oder anderen Kasse noch etwas weiter beschnitten wird und so langsam etwas runtergefahren wird.
Mhm. Ja, genau. Den Trend sehen wir ja schon seit über 10 Jahren. Ich glaube, 2012 oder 2013 gab es die erste gesetzliche, die damit angefangen hatte und die natürlich auch relativ zügig dann damit angefangen hat, das auch wieder zurückzuschrauben. In Niedersachsen bei mir, die meisten meiner Patienten kommen aus Niedersachsen, da gibt es halt eine große Krankenkasse, die halt nach wie vor ziemlich viel bezuschusst, also deutlich mehr als andere. Und von meinem Patientenklientel gibt es unheimlich viele, die deswegen dahin gewandert sind, ne, zu der Krankenkasse. Das kriege ich häufig mit, ist natürlich so meine Nische, die ich so habe, ne, mein Klientel so. Ich weiß nicht, ob die Krankenkasse das mitkriegt, dass die hauptsächlich wegen der Osteopathie dahin wechseln, aber wäre vielleicht ganz gut, denen das mal mitzuteilen, damit sie da auf jeden Fall nicht mit aufhören, das weiter zu subventionieren. Mhm. Weil, ne, ganz ehrlich, glaube ich, würde das krass eingestampft werden, also würden die gesetzlichen Kassen jetzt aufhören, so zum 1.1., dann würde ein gewisses finanzielles Loch klaffen, sich halt viele Patienten dann überlegen würden, okay, kann ich das weiterzahlen bei steigenden Behandlungskosten und keine steigende Kosten noch für meine gesetzliche Versicherung. Und ich habe immer weniger Geld und schneide ich bei meiner Gesundheit halt irgendwie was ab, so ungefähr. Ne? Oder gönne ich mir das halt eben, diese Wellnessbehandlung beim Osteopathen. Meine Praxis, so die alt etablierten Osteopathen, die mit langen Wartelisten, die werden damit dann wahrscheinlich keine größeren Probleme haben, aber bei mir in der Praxis mit vielen Kollegen, wir sind ja zu 7 mittlerweile, die auch teilweise noch neu dazugekommen sind und sich das erstmal alles ranarbeiten müssen, da würde eine Lücke klaffen, da wäre ich mir relativ sicher.
Ich habe ja durchaus auch ein paar Menschen aus Schleswig-Holstein, die zu mir in die Behandlung kommen, und da sind gerade die Lehrerinnen und Lehrer, die mit privater und Beihilfeversicherung daherkommen, jetzt im neuen Jahr, oder ich glaube, das haben die jetzt schon zum Ende des letzten Jahres auch beschnitten, da werden Heilpraktikerleistungen pauschal einfach nicht mehr subventioniert, und da mein Grundberuf einfach der Heilpraktiker ist, sind da Ärzte und Ärztinnen, die Osteopathie anbieten, einfach im Vorteil, was diesen Faktor angeht. Meistens ist es aber ja so, dass die Medizinerinnen und Mediziner noch einen Hauptbroterwerb in einem anderen schulmedizinischen Bereich haben und die Osteopathie on top haben. Somit glaube ich, dass der gemeine Heilpraktiker, dünnes Eis, was ich jetzt sage, doch etwas erfahrener und versierter ist, was Osteopathie angeht. Und ich bin mal gespannt, wo die Reise da hingehen wird. Und inwieweit, ich glaube, es muss einfach ein Umdenken bei den Menschen da draußen passieren. Bin ich bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um mich behandeln zu lassen? Ja oder nein? Und aus meiner Erfahrung nach, wenn der Leidensdruck hoch ist, ist selbst bei einer klammen Kasse, sind die Leute dann bereit, irgendwas zu tun. Nicht alle, wahrlich nicht alle. Und vielleicht wird es dann weniger, wenn es immer weiter runtergeschraubt wird. Aber es ist immer noch genug zu tun. Und ich glaube, wir können uns in der Osteopathiebranche per se überhaupt nicht beschweren. Es ist noch viel zu tun, obwohl die Mitbewerber immer mehr werden, es sprießen immer mehr Praxen aus dem Boden, und ich kriege hin und wieder auch mal so fliert, dass es bei dem einen oder der anderen auch nicht so gut läuft oder die den Standort mal gewechselt haben, weil es schwierig war oder dergleichen. Man muss, glaube ich, man hat immer noch die Chance, sich zu etablieren. Man muss aber vielleicht etwas nischiger mal denken und ein bisschen mehr Spezialagent in einem Bereich werden und vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Faktoren Umfeld und Lage und wen spreche ich überhaupt an mit reinbeziehen.
Ja, sehr richtig. Und wird der Heilpraktiker reformiert oder die Heilpraktiker-Ausbildung, oder wird er gar verboten, eingestampft?
Da wir jetzt ein Wahljahr haben, wird sich ganz viel erstmal neu einruckeln, bis wir eine Koalition gefunden haben, bis diese Wahl irgendwie sich gesetzt hat, bis sich die neuen Ministerien gefunden haben. Da ist jetzt so viel im Umbruch. Ich prophezeie, dass wir 2025 nicht passieren.
Ja, Sehe ich auch so. Ja. Eine vernünftige Berufsausbildung oder eine Ausbildungsordnung wäre ja nicht verkehrt, ne? Ich habe ja keine einzige Ausbildung gemacht. Ich habe halt einmal einen Crashkurs als Vorbereitung für die mündliche Prüfung gemacht. Ich habe halt die Prüfung bestanden, schriftlich und mündlich, und habe aber sonst gar nichts gemacht, ne? Also ich habe da keine Ausbildung als Heilpraktiker und so. Das muss man auch nicht. Man muss halt nur ein paar ganz wenige Voraussetzungen haben und dann die Prüfung bestehen. Und nun ja, da eine vernünftig reglementierte Ausbildung zu haben, wäre nicht schlecht. Dennoch bin ich sehr froh, und wir beide haben uns immer auf die Schulter geklopft, dass wir das halt eben so wischiwaschi hingekriegt haben, sage ich mal.
Ja, es ist wild, 2025, dass die Heilpraktik immer noch in dieser Schmuddelecke steht und die Leute mit Heilpraktik immer noch zum Beispiel gleich die Homöopathie verbinden, so, ne? Und dass ich da immer noch Missionarsarbeit leisten muss, dass das einer mit dem anderen überhaupt nichts pauschal zu tun hat und dass ich jetzt nicht auch noch darin ausgebildet bin. Aber das ist ein bisschen Kampf gegen Windmühlen. Das müsste tatsächlich, also wenn man da mal reformiert und die Leute aus den Gesundheitsberufen, die auch das ganze Gesundheitssystem ja auch halten und stützen, weil wenn du die jetzt noch alle wegnehmen würdest, dann würde es in den Arztpraxen komplett eskalieren, ne? Also wenn du dann noch die Physios vielleicht nochmal, die sowieso auch Nachwuchsprobleme haben, wenn du die nochmal wegziehen würdest vom Gesundheitssystem, dann kannst du mit deiner Stichverletzung von Silvester in eine lange Schlange der Notfallambulanz des Krankenhauses kommen. Da kannst du bis Meppen warten, das ist so.
Ja.
Von daher, ja, es hängt so ein bisschen davon ab, was diese Wahl jetzt bringen wird. Da gibt es ja viele Meinungen, viele konservative, moderne, progressive, extreme Ansichten. Und bis sich das erstmal gesetzt hat, da sind die Heilpraktiker schon mal wieder 1-2 Jahre weiter.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein großes Vertrauen, was ich in meinem Leben habe, ist Inkompetenz oder Korruption in der Politik. Und dass es halt einfach so viele Leute gibt mit null Ahnung, dass da halt einfach so viel Geld verpulvert wird und verpufft wird. Und die meisten haben da guten Willen dabei, das will ich gar nicht unterstellen, ne? Aber guter Wille ist leider nicht genug. Also, naja. Man muss für sich selbst sorgen, man muss auf jeden Fall dafür zusehen, dass man halt seine Schäfchen im Trockenen hat und nicht darauf vertrauen, dass man halt irgendwie Geld von woanders herkommt und andere Leute das regeln.
Das ist sowieso immer wichtig.
Das ist sowieso, ja. Ein bisschen mehr Wilder Westen hier bei uns.
Take care. Ja. Finanzielle Bildung ist essentiell das Wichtigste. Wenn du da Ruhe drin hast in dem Thema, dann ist man auch entspannter in einem Ausblick, was die politische Zukunft unseres Berufs angeht, finde ich. Mm-hmm. Also natürlich für Anfänger jetzt blöd zu hören, aber je länger du dabei bist und je mehr du einen Plan hast, wo die Reise hingeht, desto mehr kann da auch kommen, was will. Und desto entspannter wird man. Und dann wird man auch ein besserer Therapeut, glaube ich, wenn man nicht mehr den Druck und die Not hat, jetzt irgendwie zu performen und zu leisten, sondern wenn man einfach entspannt an Sachen drangehen kann, dann ist man meistens der Beste.
Mhm, richtig.
Der Beste seiner selbst, sagen wir mal so. Nicht der Beste im Gegenzug zu allen anderen. Ja. Aber die beste Version seiner selbst. Das ist das, was ich so sagen wollte.
Okay. Wobei ich diesen Spruch auch eigentlich ziemlich schrecklich finde, muss ich sagen. Aber naja, Perfektionismus und so. Okay. Hast du noch weitere Vorhersagen fürs nächste Jahr? Oder wollen wir einfach gucken, was auf uns zukommt?
Nee. Ist alles gut. Ich würde jetzt mal ein Schlückchen Koffein nehmen.
Oh ja, hätte ich auch gern.
Und dann sehen wir uns gleich nach der Pause.
Ciao, ciao.
Did you get any treatments done on the knee or anything? Osteopathy. Osteopathy, what is that? Osteopathy is a medicine, a hands-on medicine, where you have to study for 12 years before you can touch a patient. And they study anatomy, connectivity, all tissues, all bones. And this girl is French, Lucille, and she gets in there and she starts feeling the hamstrings connected to the knee bones, connected to the calf things, connected to the arch of your foot. She just starts allowing your body to heal. So she makes some space with her hands and her mind.
Her mind?
Oh yeah, you have to be focused. There's a concentration to it. It's not the biggest part, but it's a part. You looking at me?
Okay.
Yeah. Anyway, I had a frozen shoulder. went to every doctor in the world. Nothing.
Oh, really?
3 visits with Lucille.
Alright, okay. Der Kaffee war heiß und lecker und ich bin wieder wach und voller Dopamin für den zweiten Teil dieser ersten Folge im neuen Jahr 2025. Und ich habe es gerade schon durch die Blume so ein bisschen angeteasert, dass sich so ein bisschen was verändern wird und dass ich mir was vorgenommen habe. Und das hat auch einen Einfluss auf die Musik, die ich auf unsere Musikantenknochen-Playlist packe. Von daher lüfte ich jetzt mal das Geheimnis. Und zwar habe ich mich für April diesen Jahres zum Hamburg-Marathon angemeldet.
Keine Chance, Alter, echt?
Ich habe dieses Ziel schon ewig, trage ich das mit mir rum und das will ich jetzt mal abhaken. Und demnach jetzt der Plan, mal ein bisschen gesünder zu werden, die beste Version meiner selbst zu werden, Sport zu machen, laufen zu gehen. Und ich hasse es. Ich wollte jetzt so richtig durchstarten. Jetzt habe ich so eine leichte Männererkältung und draußen ist es Eis und Schnee und rutschig. Und mache jetzt gerade so ein paar Indoor-Übungen und versuche mich so ein bisschen vorzubereiten. Und habe jetzt schon im Herbst und im Anfang Winter bin ich viel gelaufen und jetzt habe ich mir ein paar Trainingspläne rausgesucht und das wird auf jeden Fall ein großes Ziel für mich in diesem Jahr, das mal zu schaffen und da mal einen Haken dran zu machen. Und um mich darauf vorzubereiten, bin ich jetzt lange in so einer Huddle-Formation, heißt das Ganze. Also quasi, wenn du mit einem Team kurz vorm Anpfiff auf dem Spielfeld zusammenkommst, alle stecken die Köpfe zusammen, beschwören sich nochmal auf das, was da kommen mag. Das habe ich jetzt mit mir selbst gemacht und bin neulich nochmal über einen Song, den ich so in meinen 20ern gehört habe von The Go Team gekommen. Und dieser Song heißt Huddle Formation und den packe ich als erstes für das Jahr 2025 auf unsere Musikantenknochen-Playlist. Und wenn dann alles hinter mich gebracht sein sollte mit der Vorbereitung, der mentalen und körperlichen Vorbereitung, dann werde ich Kate Bush auf die Ohren packen und Running Up That Hill mir auf die Ohren geben. Und das ist der zweite Song, den ich für dieses Jahr auf die Playlist
packe. Ich bin mal gespannt. Ich klopfe dir auf jeden Fall schon mal auf die Schulter alleine, dass du es probierst. Ich hätte eher an sowas wie Triathlon gedacht, glaube ich, weil ich Laufen irgendwie echt verabscheue, muss ich sagen. Das fand ich nie geil. Mein Körper ist, glaube ich, auch nicht dafür gemacht. Da sind andere Menschen besser für gemacht irgendwie. Ich. Du zum Beispiel, genau. Ja, dein Körpertyp, ja. Ja,
so Heringe, ja. Laufhähnchen, das bin ich.
Laufhähnchen. Finde ich gut.
Sagte mal ein Triathlet. Ein Ironman sagte mal, du bist so ein Laufhähnchen.
Geil, ja. Genau. Ich finde, Schwimmen ist auf jeden Fall mehr so meine Ausdauersportart. Und Seilspringen, ja, falls es da einen Marathon gibt, das habe ich jetzt seit längerem mal wieder ausgepackt. Das klappt, als wäre, hätte ich nie damit aufgehört. Aber okay, von mir gibt es von Baxter Dury den Song Celebrate Me. Ja, wir haben uns viel gefeiert heute in dieser Folge, wie geil wir doch als Podcast sind. Und es gab viel zu feiern die letzten Wochen. Schöner Song, bisschen melancholisch, bisschen fröhlich, richtig cool. Und falls wir uns verabschieden müssen von der Legalisierung des Cannabis, habe ich von einem neuen Snoop Dogg Album den Song Last Dance with Mary Jane aufgebracht. Ich muss nochmal betonen, dass ich das Zeug eigentlich gar nicht so toll finde. Also ich sehe da auch echt, habe ich in der Folge damals gesagt, wir hatten das besprochen, in der Legalisierung sehe ich definitiv auch Risiken und auch Gefahren, aber auch Vorteile, so auf jeden Fall. Entkriminalisierung. Aber schwierige Geschichte mit allem, mit dem ganzen Zeug.
Ja, vor allen Dingen, was Kriminalität angeht, glaube ich, ein Türöffner, siehe Holland. Schon, ne? Aber das werden wir sehen.
Das werden wir sehen, was wir uns das nächste Jahr alles reinpfeifen können.
Oder auch nicht. Das hängt von der Regierung ab. Und ich glaube nämlich ehrlicherweise, häufig verbindet man ja die Grünen mit der Legalisierung von irgendwelchen Drogen. Ich glaube, die sind relativ konservativ.
Die Grünen, die bringen uns endlich wieder Krieg, wie KIZ mal gesagt hat. Und ich eine Vorhersage, wir werden auf jeden Fall Friedrich Merz als Kanzler kriegen. Als ich damals Olaf Scholz gesehen habe und ich hatte keine Ahnung, wen ich wählen soll, und ich habe Olaf Scholz gesehen, dachte, das ist genau exakt der Typ, den die Deutschen als Kanzler haben wollen. Und jetzt habe ich mir das Gesicht von Friedrich Merz mir angeguckt und jetzt wollen das Pendel schwingen, schwingt wieder ein bisschen ins Konservative. Wir werden hundertprozentig Friedrich Merz als Kanzler kriegen.
Ja, wenn er so clever ist und jetzt einfach nichts mehr sagt bis zur Wahl, dann wird es.
Ja, keine Ahnung.
Er kann sich nur selbst ein Bein stellen, aber jetzt sind wir schon sehr politisch. Genau. Okay, lass uns lieber auf...
zurück zum anatomischen Possibilismus. Das Besinn,
was wir... genau, anatomischen Possibilismus. Stell mir eine Kette fürs neue Jahr und dann rap
ich dir. Was hatten wir vorhin? Ohrläppchen zu den Zehen? Hatten wir das überhaupt schon mal? Na gut,
das hatten wir noch nicht.
Machen wir es ein bisschen kürzer, einen Schritt zurück. Verbunden mit dem Ohrläppchen ist ja auf jeden Fall die Schulterregion. Von wegen Vagus innerviert da irgendwo den Antitragus und so. Aber dann bleiben wir bei der Schulter. Machen wir easy Schulter bis Oberschenkel.
Okay, Schulter, Oberschenkel. Mhm. Warte kurz. Ich muss kurz denken. Okay.
Willst du kurz googeln? Osteopathische-Ketten.de.
Wir sind jetzt futuristisch ins neue Jahr gestartet und Gott und die Welt zerbricht sich den Kopf darüber, wie KI die Welt verändern wird. Und alle Patientinnen und Patienten sagen immer, Mensch, du hast so einen zukunftssicheren Beruf. Das, was du da machst, das wird nie von einer KI übernommen werden. Und ich halte mich da immer vorsichtig zurück, weil never say never, keine Ahnung, was die Zukunft noch bringen wird. Was mittlerweile ja schon bei vielen Menschen etabliert ist und wo alle große Angst vor haben, was aber viel Nutzen bringt, weil es einen schnell vorwärts bringt, ist ein Tool wie ChatGPT. Und ich habe im Vorfeld zu dieser Folge schon eine Maske vorbereitet und jetzt gerade nur Anfang und Endpunkt eingegeben, Schulter und Oberschenkel. Und ChatGPT sagt mir, dass wenn du eine Restriktion an der Schulter hast, hast du eine Fehlmobilität der Scapula. Mhm. Das sorgt dafür, dass sich der Brustkorb auch nicht mehr so gut bewegen kann, wenn die Scapula sich nicht gut bewegen kann. Sprich, die Beweglichkeit der gesamten Wirbelsäule ist beeinträchtigt. Dann sagt ChatGPT dazu, das hat einen spannungssteigernden Einfluss auf die Rückenmuskulatur und hebt hier hervor zum Beispiel den Musculus trapezius, aber auch den Musculus latissimus dorsi. Und der ist laut ChatGPT verbunden mit der Crista iliaca und hat somit einen Einfluss auf die Beweglichkeit des Beckenkamms und sagt, wenn Crista iliaca beeinflusst ist, dann entsteht eine Beckenkippung, wie auch immer man das deuten soll. Und dann sind wir schon wieder schnell bei einem Zug über die Fascia glutea, wie ChatGPT schreibt, und über die Fascia glutea und die Fascia latae zum Oberschenkel.
Das ist meine
ChatGPT generierte Kette nicht für 2020.
Ich glaube, wir schaffen uns doch, die schaffen uns ab. Das ist definitiv besser als das Gestammel, was wir sonst hier zustande bringen.
Es ist ganz interessant, weil ich könnte mir vorstellen, was Diagnostik angeht, auch in der Osteopathie, wenn man da so ein paar Kernsachen draufhaut, dann könnte das nochmal das ein oder andere vielleicht erleichtern. Mhm. Mal sehen. Mal sehen. Aber ich bin gespannt, was die Zukunft da bringt und was wir auch in unserem Bereich noch zu erwarten haben, was sich vielleicht in unserem Beruf verändern wird. Das und vieles werden wir dieses Jahr raussehen. Klaas, ich wünsche dir privat und beruflich viel Gesundheit und viel Erfolg und freue mich auf das, was wir gehen jetzt ins vierte Jahr.
Kann sein, dass wir 3 Jahre schon hinter uns haben.
Was wir im vierten Jahr
so auf die Beine. Da bin ich auch mal gespannt, was da herauskommt. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei unseren Hörerinnen und Hörern. Bewertet uns gerne auf Spotify oder auf unseren Plattformen, wo ihr uns hört. Und denkt dran, schaut auf osteopathie-summerschool.de rein, um mehr Infos zu bekommen zu der geilsten Summer School, die es zum Mittsommer geben wird. Oder überhaupt.